Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Sache, die vielen Bekannten und Verwandten von mir und vielleicht auch bei Ihnen immer wieder so ein Thema ist, das Bauchschmerzen bereitet und Stress sorgt, ist das Thema Steuern und Steuererklärung. Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich ist es kein so ein großes Ding, weil ich glaube, seit 2 Jahrzehnten irgendwie Steuersoftware nutze und mir da selber so einen Prozess gebaut habe, wo das irgendwie ja relativ effizient läuft. Und bei mir im Unternehmen ist es auch ein Thema, dass ich aufgrund von einer ganz wunderbaren Unterstützung von einem tollen Steuerberater, der sehr viel auch auf Technik setzt, einfach gelöst ist. Aber es ist grundsätzlich ein Thema, das manchmal Bauchschmerzen bereichen kann und gleichzeitig aber auch ein Thema ist, wo Digitalisierung, glaube ich, unglaublich viel bewirken kann, weil da geht es nämlich um Zahlen und um Daten und das ist damit irgendwie etwas, was dafür prädestiniert ist. Und freue mich heute in einer Folge, dass wir da so ein bisschen mal reinblicken. Es geht heute um Steuererklärung digital, Potenziale, die viele nicht kennen. Wir wollen uns so ein bisschen damit beschäftigen, welche digitalen Lösungen dann einen Mehrwert bringen können für Endkunden, für Steuerberater, gucken auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, werden auch ein bisschen verstehen, wie man sich vielleicht auch transformiert als ein klassisches Verlagshaus hin zum Cloud-Anbieter. Also ich glaube, eine total spannende Diskussion und ich habe es wieder mal geschafft, einen Gast zu finden, der aus der absoluten Praxis an dieser Stelle kommt. Ich habe heute Christoph Schmidt zu Gast. Er ist Geschäftsführer bei Wolters Kluwer Steuertipps und Mitglied der Geschäftsleitung von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland. Lieber Christoph, herzlich willkommen und danke, dass du heute ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, vielen Dank, Jan. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du, bevor wir in das Thema einsteigen und ich glaube, eigentlich ganz, ganz viele Aspekte in verschiedene Richtungen heute beleuchten können, magst du ein paar Worte zu dir sagen, was so dein Hintergrund ist und was du auch jetzt bei Wolters Kluwer im Moment so machst? Ich glaube, das wäre ganz spannend für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, klar. Also ich bin derzeit der Geschäftsführer der Wolters Kluwer Steuertipps GmbH. Wir haben die deutschlandweit am meisten besuchte Webseite zum Thema private Steuern. Die heißt steuertipps.de und über diese Webseite bieten wir nicht nur Bücher, E-Books und digitale Inhalte an, sondern vor allen Dingen auch unsere Software, mit der man die private Steuererklärung machen kann. Die heißt Steuersparerklärung. Und darüber hinaus bin ich Mitglied der Geschäftsleitung von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland. In Tax & Accounting bieten wir Lösungen für Steuerberater, also Software für Steuerberater und Mittelständler, um ihre Arbeit zu unterstützen, beispielsweise im Kanzleimanagement, aber auch im Bereich Accounting und Payroll. Und ja, zu meinem Werdegang, ich komme eigentlich überhaupt nicht aus der Branche. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, aber auch Informatik und Philosophie und bin dann in der Strategie der Deutschen Telekom gelandet und hatte das Glück, ganz viele unterschiedliche Branchen kennenzulernen. In einer bin ich dann hängen geblieben. Das war das Digitalgeschäft vor ungefähr 15 Jahren. So ganz moderne Sachen damals, Musikdownloads, Online-Spiele, eine Websuche. Das habe ich verantwortet und habe so ein bisschen Blut geleckt, wenn es um das Thema ging, Geschäft auf- und umbauen. Und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, habe dann das, was heute die OZ Sportwetten GmbH ist, aufgebaut. Ja, und seit 6 Jahren bin ich jetzt bei Wolters Kluwer.
Cool, also ich finde es sehr spannend und ich finde es sehr spannend, weil du ja eigentlich einen digitalen Werdegang hast und jetzt in dieser Steuerbereich vielleicht auch eine eher traditionelle Branche bist. Ja, gleichzeitig ist ja dieses Thema Software im Steuerbereich nicht ganz neu. Ja, ich habe versucht, das mal nachzuvollziehen. Ich habe es nicht ganz genau rausgefunden, aber ich schätze, dass ich seit 20 Jahren oder so da auch digital unterstützt unterwegs bin. Das heißt, das ist irgendwie nicht ein ganz neues Thema, aber vielleicht können wir da mal einsteigen. Was ist eigentlich da sozusagen die grundsätzlich dieses Wertversprechen der Digitalisierung im Bereich Steuern? Warum ist das auch ein Bereich, ich hatte das ja schon so ein bisschen angeteasert, wo das halt verhältnismäßig gut geht?
Also das Schöne am Bereich Steuern ist, dass sehr, sehr viel regelbasiert ist und diese Regeln zwar umfassend sind, aber doch im gewissen Sinne deterministisch. Das heißt, wenn man weiß, wo man reingeht und wenn man die Regeln versteht, dann kann man definieren, wo man rauskommt. Und das kann man eben nicht nur in einem Handbuch machen, sondern man kann das deshalb auch als Software übersetzen und diese Software auch so gestalten, dass sie denjenigen, die nicht so viel Ahnung haben oder sich vielleicht gar nicht einarbeiten wollen, dabei hilft, diesen Dschungel zu durchpflügen. Zum Beispiel, indem man eben nicht von oben nach unten, sondern vielleicht von rechts nach links durch die Thematik durchgeht. Und unser Versprechen jetzt als Wolters Kluwer Steuertipps ist, deine Steuern kannst du selbst. Und das wollen wir und das bringen wir in unsere Software. Aber das bringen wir eben auch in unsere Bücher, das bringen wir auch in unsere KI Alma, die dich dann dabei unterstützt, deine Steuererklärung zu machen.
Und du sprichst jetzt schon KI an, da würde ich gerne nachher auch noch ein bisschen tiefer gehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Aber ich meine, das Wertversprechen hast du gerade formuliert. Jetzt ist die Frage, wie wird das angenommen? Wird das von den Kunden angenommen? Was sind da vielleicht auch so Hürden, Dinge, die vielleicht auch jemand, der digital affin ist, so wie du und ich glaube, die meisten unserer Hörer vielleicht auch nicht sehen würde. Wie muss ich mir das in dieser Welt vorstellen?
Ja, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du für dich auch einen sehr effizienten Prozess gefunden hast und dieser Prozess für dich eben funktioniert. Und was wir erleben bei unseren Kunden ist, dass sie sich mit Hilfe unserer Software eben diese Prozesse zusammenbauen, so wie es für sie selbst eben am besten passt. Das heißt nicht, dass ich alles mit einer KI machen muss, um Gottes Willen. Das kann zum Beispiel auch heißen, dass ich weiß, aha, hier sind meine Reiter in dem Programm, das sind die wesentlichen Punkte. Und so sammle ich die Belege über das Jahr hinweg. Oder das sind so die Kernpunkte, da weiß ich, da kriege ich die Daten schon aus anderen Quellen, da mache ich mir einfach keine Gedanken mehr drüber. Ich fokussiere mich in meiner Steuererklärung auf Punkt 1, 2, 3, 4. Und da werde ich dann aber auch von der Software unterstützt. Das heißt, ich würde als erstes mal sagen, eine Software ist eine Ordnungs- und Prozesshilfe. Mhm. Und das ist auch die Art, wie die meisten Kunden das nutzen. Und Features darüber hinaus, die werden auch genutzt, die sind aber nicht das Kernversprechen.
Und habt ihr, also ich meine, mein Leben ist so, ich kriege irgendwie eine E-Mail, dann lade ich mir die neue Software runter, dann verwende ich die und gut ist es. Habt ihr auch immer noch Kunden, die irgendwie Papierdinge nutzen? Habt ihr immer noch, ursprünglich hatte ich auch mal irgendwie eine DVD dazu bekommen, habt ihr das auch immer noch? Also ist die Welt schon digital oder nicht? Oder so halb? Oder?
Natürlich haben wir noch Kunden, die möchten ihre Software installieren von einer CD. Das kann einen ganz praktischen Grund haben, wie beispielsweise die Internetverbindung ist nicht ausreichend, um den Download durchzuführen.
Auch in Deutschland noch so, oder?
Das ist auch in Deutschland noch so. Ich kenne das von meinen Eltern im Nordsaarland. Ja. Das ist nicht immer das schnellste Internet, was man da hat. Ja. Das kann aber auch einfach das Gefühl sein, ich brauche was Haptisches, ich brauche was in der Hand. Und das fühlt sich für viele ganz gut an, das zu machen. Und dazu kommt, wenn ich jetzt die Software mal installiert habe, nicht alle Dinge, die ich brauche, liegen mir als Steuerpflichtiger ja digital vor. Also wenn ich im Zeitschriftenladen um die Ecke mir meine Arbeitsmittel kaufe, dann habe ich ja höchstwahrscheinlich irgendeine Art von Papierquittung und die muss ja irgendwo hin, bevor sie überführt wird. Sodass eine Ursache auch ist, dass diese Inputdaten, die ich für die Steuer brauche, noch nicht, ich würde sogar sagen, zu einem geringen Anteil digital überhaupt vorliegen. Ich muss die erstmal digital machen als Kunde, damit ich digital mit ihnen arbeiten kann, wenn ich das denn will.
Okay, ja, verstanden. Jetzt sozusagen, ich glaube, das Grundthema Wertversprechen haben wir versprochen. Jetzt ist es ja, hatte ich so ein bisschen salopp gesagt, ist kein ganz neues Thema. Trotzdem gibt es da ja so ein paar Trends. Du hast schon KI angesprochen. Ich denke vielleicht auch das Thema Cloud. Das ist nicht mehr ganz neu, aber spielt eine Rolle. Was sind so die Sachen, wo du sagst, da bewegt sich gerade was, da hat sich vielleicht auch in den letzten 5 Jahren was bewegt und die machen das Ganze irgendwie nochmal spannend?
Also ich würde mal auf 3 Dinge eingehen. Das eine, was wirklich das Leben viel, viel einfacher machen kann, ist sowas Banales wie eine Scan-Funktion auf dem Handy. Mhm. Das kann ich, muss ich aber nicht auch mit einer OCR, also einer Erkennungssoftware für die Belege, verknüpfen. Aber was es mir vor allen Dingen erlaubt, ist es, das, was ich habe an Belegen, mir selbst in digitaler Form aufzubereiten und dann später damit zu arbeiten. Der Schuhkarton fällt also weg, indem ich die Belege sammle, und stattdessen habe ich eine digitale Struktur, in der ich mich abarbeiten kann. So ist, würde ich sagen, das ist das eine. Und auch wenn das banal klingt, das ist aus meiner Sicht die größte Hürde, die man gehen muss. Für Fortgeschrittene gibt es dann solche Invoice-Catcher-Funktionen. Das heißt, wenn ich möglichst viel schon online mache, dann kann ich aus meinem E-Mail-Postfach mir die Rechnungen oder Quittungen ziehen und kann meine Versicherungen und andere Sachen anzapfen und mir das rausziehen. Das muss aber gar nicht so weit sein. Es genügt schon, dass ich es digital habe. Das Zweite ist, wir hatten bis vor, ich würde mal sagen, 7-8 Jahren eine relativ starke Fokussierung auf die Formularlogik der Finanzämter. Das heißt, die Software, die es gab, hat versucht, zu diesem Formular hinzuführen, mit Unterstützung natürlich. Mhm. Und seit Smartphone-Apps da sind, die eine ganz andere Art der Interaktion erfordern, aber auch ermöglichen, sehe ich, dass die Usability sich verändert. Das heißt, seitdem gibt es vereinfachte Dialoge. Es gibt Unterstützungen, die die Fragen vielleicht ein bisschen anders stellen. Es gibt geführte Schritte durch die Steuererklärung durch. Und der dritte Punkt ist, auch wenn ich das jetzt nochmal vielleicht zu früh erwähne, ist, dass die KI-Unterstützung dabei hilft, zu verstehen, was man zu tun hat.
Ja.
Und das kann natürlich, gibt es viele, die verwenden Google, die verwenden jetzt ChatGPT, aber es gibt eben auch gute KIs, die das Steuerfachwissen mitbringen, mit der man sich dann unterstützen lassen kann.
Ja, und da hast du in unserem Vorgespräch was erwähnt, was ich hochgradig spannend fand, weil wir dann jetzt auch so ein bisschen schon an die Brücke kommen zu dem, was euch als Unternehmen auch betrifft und was auch die Transformation betrifft. Du hast gesagt, für dich ist KI irgendwie ganz toll, weil ihr endlich, du hast das Papierwissen genannt, ihr euer Papierwissen nutzbar macht. Kannst du da uns so ein bisschen den Hintergrund geben, weil das finde ich ganz faszinierend irgendwie.
Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich noch so eine Kindheitserinnerung habe, dass mein Vater hatte zwei gelbe Ordner in so ganz dünnem Papier, so wie das in Gebetsbüchern ist, hatte der immer auf dem Tisch, wenn er seine Steuererklärung gemacht hat. Und dann hat er damit gearbeitet und Textmarker und so Post-its reingeklebt. Und damit hat er sich durchgewühlt. Und das war die Art, wie mein Vater gelernt hat, Wissen aufzunehmen und damit zu arbeiten. Und das ist ein lose Blattwerk, ne? Das gibt es immer noch. Und dieses lose Blattwerk enthält wirklich alles, was man wissen muss, um seine Steuern zu machen. Das Problem ist, wenn ich so ein Ding heute meiner Tochter gebe, und die ist 19, muss eine Steuererklärung machen, dann schaut die mich an, als käme ich vom Mond. Weil überhaupt nicht, dass die Fähigkeit mehr da ist, geschweige denn der Wille, sich durch, wie viel sind es jetzt, ungefähr 4000 Seiten Papier DIN A5 durchzuwühlen. Es gibt's einfach nicht mehr, den Wunsch, das zu machen. Stattdessen ist die Erwartung, ich möchte das so machen, wie ich es gerne hätte. Und als dann der große Wurf kam, ChatGPT wurde bekannter, war das für uns ein Moment des Durchbruchs, weil wir gesagt haben, ja, Moment mal, eine KI ist nur so gut wie das, was reingeht, aber das, was wir richtig gut können und haben, ist eben guter Input. Und wenn wir es jetzt schaffen, der KI beizubringen, nur da reinzugucken, was wir schon als validiertes Wissen haben, also nur unsere Inhalte, nur unseren Content, nur unsere Vorgehensmodelle, dann ist das nicht Dr. Google, der eine Fehldiagnose stellt, sondern dann ist das eine richtige und vor allen Dingen auch qualitätsgesicherte Unterstützung.
Und das ist im Prinzip, du sagst sozusagen, dass eigentlich das Wissen ist ja nicht anders geworden, es ist ein ganz anderer Zugang, der dadurch eigentlich möglich wird.
Richtig. Also ich kann zum Beispiel sagen, nach der ersten Erklärung, sorry, das verstehe ich nicht, erklär es mir bitte anders oder erklär es mir einfacher. Oder mach mir daraus mal ein Modell, wie muss ich denn jetzt meine Ordnerstruktur machen? Oder jetzt habe ich das verstanden, wie gehe ich denn jetzt mit einem Beleg um, der das und das macht? Also ich bin auf einmal in der Lage, diesem lose Blattwerk Fragen zu stellen. Ich bin in der Lage, mich führen zu lassen und muss nicht über den Index oder das Inhaltsverzeichnis mich durchblättern und es mir selbst erarbeiten.
Ich würde jetzt noch, wir haben es in unserer Diskussion relativ stark irgendwie auf bisher auch so auf diesem Case, wie ich ihn auch als Privatperson habe, geschaut. Ja, was macht die Einzelperson, das von deinem Vater erzählt? Es gibt zwei Gruppen nochmal, die er auch mit der Software adressiert, auf die ich nochmal schauen möchte. Das erste ist mal irgendwie so die, ich sag mal, selbstständige Einzelunternehmer, Kleinunternehmer. Ja, also so diese Gruppe. Was gibt's da vielleicht auch für spannende Themen? Was gibt's da auch für Mehrwerte, die man gar nicht sieht im Moment?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass alle gewerblichen Tätigkeiten, alle mittelständischen Unternehmen, aber auch selbstständige Kleinunternehmer in den nächsten 2 Jahren wie eine Art Katechese erleben werden. Also sie werden sich komplett umorientieren müssen, wie sie arbeiten. Und viele Selbstständige, die ich kenne, arbeiten eben noch mit einem Leitsordner, in dem dann die ausgedruckten Ausgangs- und Eingangsrechnungen sind, mit denen dann weitergearbeitet wird. Mit der Einführung der E-Rechnung wird es das nicht mehr geben, weil Rechnungen als E-Rechnungen gestellt werden müssen und weil man E-Rechnungen empfangen können, Klammer auf, dann eben auch verarbeiten können, Klammer zu, können muss. Und das wird dazu führen, dass auf einmal ein großer Teil dessen, was die Arbeit ausgemacht hat, nämlich Belege sammeln und sortieren, schon durch die Strukturen vorgegeben ist, die so eine E-Rechnung hat. Das macht alles viel, viel einfacher und damit auch automatisierbarer.
Was ist eine E-Rechnung?
Eine E-Rechnung ist ein strukturiertes Format, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie eine Tabelle, in der alles steht, was man für eine Rechnung braucht. Und das ist von einer Maschine lesbar und interpretierbar. Eine E-Rechnung ist nicht ein PDF der Rechnung, das per E-Mail verschickt wird.
Sondern es ist ein sauberes, maschinenverarbeitbares Format sozusagen mit diesen Informationen.
Das ist richtig, ja.
Und da ist dann eben sichergestellt, dass ich ein Rechnungsdatum habe, dass ich einen Leistungsempfänger habe und einen Leistungszeitraum und solche Dinge, richtig?
Genau, da sind alle Dinge, alle Felder sind vorgegeben, die Formalvorschriften sind vorgegeben, ist vorgegeben, was ausgefüllt werden muss. Und die Art der Übermittlung ist auch nachverfolgbar, sodass also klar ist, habe ich es geschickt, ist es angekommen, was ist damit geschehen?
Und das ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, das ist ein Thema, das kommt gesetzlich und das heißt, da werden wir uns alle dran halten müssen.
Da werden wir uns alle dran halten müssen, wenn wir im geschäftlichen Umfeld miteinander zu tun haben. Für Privatkunden jetzt nicht, aber im B2B-Geschäft wird das der Standard werden. Wir haben immer wieder Verzögerungen in der offiziellen Zeitleiste und Übergangsregelung. Mhm. Ich glaube aber, die nächsten 2 Jahre werden absolut entscheidend werden. Und darauf muss sich auch jeder Unternehmer einstellen.
Eine zweite Gruppe, die ihr ja durchaus auch adressiert, die Gruppe der Steuerberater. Kannst du da auch nochmal einen kurzen, weil ich glaube, das ist auch eine Kundengruppe für euch, einen Blick drauf werfen, sozusagen, wie adressiert ihr die und was sind da die digitalen Themen und Trends für die?
Ja, also wir adressieren die nicht mit der Wolters Kluwer Steuertipps GmbH, sondern wir adressieren die über Wolters Kluwer Tax and Accounting Deutschland. Und unser wichtigstes Produkt hier ist die Lösungssuite Edison. Und da bieten wir eben dem Steuerberater die Möglichkeit, alle wesentlichen Prozesse, die er in der Kanzlei hat, wie auch die Buchhaltung zum Beispiel oder die Lohnbuchhaltung für den Mandanten durchzuführen. Und natürlich spielt dann auch die E-Rechnung erstmal eine große Rolle. Denn wenn ich vorher vom Mandanten Belege bekommen habe, die ich dann verarbeite, künftig aber eine E-Rechnung bekomme, dann ändert sich natürlich auch, wie ich die Buchhaltung durchführe für den Mandanten. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Lohnbuchhaltung nicht mehr die Stammdatenänderungen, also wer ist wann eingestiegen, was ist dessen Gehalt, hat der Kirchensteuer ja oder nein, wenn ich das nicht mehr per Anruf mache, sondern über eine neue digitale Meldeschnittstelle, dann fällt auch da ein Großteil der vorher manuellen Prozesse weg. Und ich glaube, was wir erleben werden, ist, dass ein Großteil dessen, was heute zwischen Mandant und Steuerberater passiert, sich auf digitale Kommunikation oder sogar vollautomatisierte Schnittstellen beziehen wird.
Das heißt, vieles, was ja heute immer noch passiert, ich schiebe das dann mal rüber zum Steuerberater, dann kommen Rückfragen und so weiter. In dem Moment, wo die mit der E-Rechnung sind ja dann die Daten sauber, kann ich ja dann automatisieren, oder? Kann so eine Dunkelverarbeitung eigentlich schaffen.
Ja, die Daten sind alle da, aber Fragen werden bleiben. Zum Beispiel, wie soll ich das denn kontieren? Die Entscheidung hängt davon ab, was ich damit mache. Oder wie lange wirst du denn dieses Wirtschaftsgut behalten? Oder was ist denn das Projekt, für das das zuzuordnen ist, damit die BWA richtig gemacht werden kann? Also Fragen werden bleiben, aber sie werden weniger darum gehen, was ist denn die Information? Und mehr darüber, was mache ich denn damit?
Also eigentlich ein schönes Beispiel wieder für so eine Transformation weg von den, ich sag mal, nervigen Tätigkeiten und Nutzen auf den eigentlichen Kern der Wertschöpfung.
Genau. Das glaube ich ganz fest daran, dass das auch die Art, wie Steuerberater mit Mandanten arbeiten werden, grundlegend verändern wird, in genau diese Richtung.
Jetzt haben wir relativ viel schon geredet über das sozusagen, was ihr macht, wie im Steuerbereich Digitalisierung zuschlägt, wie sich die Dinge verändert. Jetzt habt ihr euch als Unternehmen aber auch stark verändert und habt da so einen Wandel hingemacht von einem sehr klassischen Verlagshaus, das ja auch früher Papier verschickt hat. Ja. Mhm. Heute seid ihr ein großer Cloud-Anbieter. Du hast gesagt, ihr habt die größte Steuerwebseite in Deutschland. Ja. Mhm. Wenn du da so zurückblickst, was du auch in den letzten Jahren dort gemacht hast, war das bestimmt nicht immer einfach. Kannst du da so ein bisschen berichten, was da für dich die Herausforderungen waren und wie du die angegangen bist?
Also diese Transformation, die du ansprichst, die bezieht sich jetzt bei mir auf die Wolters Kluwer Steuertipps GmbH. Denn in dem B2B-Geschäft sind wir schon seit ganz langer Zeit ein reines Softwareunternehmen. Und die Transformation ist sozusagen da schon viel fortgeschrittener. Mhm. Deshalb geht es jetzt um das, was wir in der Wolters Kluwer Steuertipps GmbH gemacht haben. Und ja, als ich angefangen habe, hieß das Unternehmen auch noch anders. Es hieß Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft MbH. Und das spricht schon Bände, wofür das steht, nämlich einmal für Verlag, aber auch darüber, dass man mit einem akademischen Anspruch die Dinge richtig macht. Und eingangs hast du mich ja gefragt, was verändert sich? Es verändert sich die Art, wie Menschen informiert werden wollen, wie sie Unterstützung möchten. Und für mich war deshalb erstmal die Erkenntnis entscheidend. Wir haben zwar die richtige Kompetenz, wir haben die richtigen Werteversprechen, aber was wir dringend ändern müssen, ist die Art, wie dieses Werteversprechen bei den Kunden ankommt. Also weg von reinem Papier hin zu zusätzlichen Angeboten, die eben auch dem Geist der Zeit entsprechen. Zum Beispiel die Bücher in einem moderneren Design und in einer moderneren Sprache zu machen, bis hin zu die Webseite komplett umzubauen, damit sie mobil besser angezeigt wird und dann in der letzten Instanz eben die KI. Und dieser Wandel, der ist eben kein technischer, sondern es ist vor allen Dingen ein Wandel, dass diejenigen, die den Weg mitgehen, verstehen, warum und wohin dieser Wandel sie führt.
Das heißt, du sagst, es ist gar nicht, also die kritische Frage war, ich war nicht so sehr, den richtigen Programmierer zu finden oder den tollsten Webdesigner, sondern das Team mit auf die Reise zu nehmen und quasi denen zu helfen, weil du hast sehr stark gerade rückwärts gedacht, ja, vom Kunden nutzen und das Team da mitzunehmen sozusagen.
Ja, also klar brauche ich, wenn ich...
Das andere brauchst du auch, ja, also keine Frage, ja.
Also der erste Schritt ist erstmal für die Dinge, die man braucht, die richtigen Leute an Bord zu haben oder die bestehenden Kompetenzen zu ergänzen und eine Struktur zu haben. Ja. Sobald das der Fall ist, passiert aber nicht das, was man sich wünscht, automatisch. Mhm. Und auch die Einführung einer neuen Software, also eine Projektmanagement-Software oder sagen wir mal, ein neues Programm, mit dem wir miteinander kommunizieren, wie Teams oder so. Das führt nicht dazu, dass ein Ruck durch die Organisation geht und alle sagen, ja, wir haben es kapiert, ab sofort läuft alles anders. Mhm. Sondern was wichtig war die Überzeugung aller zu gewinnen, jawohl, wir wollen in eine neue Richtung gehen, wir wollen unseren Anspruch beibehalten und wir wollen künftig so und so sein. Mhm. Und dann passiert was als Führungskraft super ist, dann muss man gar nicht mehr den Leuten sagen, was sie zu tun haben, sondern in vielen Fällen nur noch, wo soll es denn hingehen und was soll hinten rauskommen? Und dann ist man eher Coach statt derjenige, der anweist.
Und diese Transformation zu so Themen wie quasi, ich sag mal, ja, Mobile, ich weiß nicht, ob ihr Mobile First seid, aber Mobile Enablement, ja, was irgendwie ein Schritt ist, dieser Schritt hin jetzt zur KI, ja. Mhm. Ist das was, wo du sagst, das war für dein Team einfach? Oder hast du das Gefühl gehabt, du hast die manchmal überfordert und konntest sie dann aber doch mitnehmen? Weil ihr seid ja angekommen. Also ihr seid in dieser Welt angekommen. Aber wie ging dir das auf dieser Transformation?
Ich würde sagen, so seit 4, 5 Jahren ist das gar nicht mehr so, dass ich die Trommel schlagen muss, um die Leute für diese Reise zu motivieren. Am Anfang gab es aber durchaus Momente, bei denen ich das Gefühl hatte, ich muss sehr deutlich machen, warum wir in welche Richtung gehen. Und es ist ja auch verständlich. Mhm. Wir werden nächstes Jahr als Unternehmen 50 Jahre alt und es gibt Mitarbeiter, die mehrere Jahrzehnte einen super Job genauso gemacht haben, wie sie ihn eben gemacht haben. Und wenn dann so jemand wie ich daherkommt und sagt, so, jetzt machen wir A, B, C anders, das erzeugt nicht nur Jubelstürme, sodass es am Anfang durchaus Momente gab, in denen ich darlegen musste und es auch getan habe, was passiert, wenn wir nicht handeln, also was ist die Burning-Plattform, die wir haben, aber auch, was ist denn die Vision, wie es sein kann, wenn wir es richtig machen. Und dieser letzte Punkt, also dieses Aufzeigen, wie es sein kann, das hört auch nicht auf. Also das muss ich heute auch noch machen, das mache ich auch gerne, es macht mir auch Spaß, immer wieder zu sagen, hey, schaut mal, was wir schon alles geschafft haben und da hinten, so kann es noch werden, so gut kann das am Ende für uns ausgehen.
Ja, finde ich super spannend, weil ich glaube, das, was du sehr stark hier in den Mittelpunkt stellst, ist diese Vision aufzeigen und dann höre ich ganz stark bei dir raus, dass du unglaublich viel, glaube ich, kommunizierst mit deinem Team und das finde ich interessant, weil das galt für euch und das gilt, glaube ich, für ganz viele Transformationssituationen im Digitalbereich, dass neben der technischen Dimension, die man auch lösen muss und die auch immer spannend ist, ja, dass das wahrscheinlich das Entscheidende ist.
Das ist richtig. Also und ein Tool ist ein Feigenblatt für den Change. Also jemand, der mir sagt, ich kann das Unternehmen nicht verändern, weil mir das Tool fehlt, dem glaube ich erstmal nicht. Natürlich hilft mir das richtige Tool, die richtige IT, die richtige Infrastruktur dabei, den Wandel mit zu gestalten. Wenn aber der Wille und die Motivation nicht da ist, dann ist das Tool nahezu egal. Mhm. Das ist nur, dann wird aus, wir haben das Tool nicht, wird sozusagen eine Entschuldigung. Ja, warum es da nicht geklappt hat. Und ich habe noch keine Transformation gesehen, die deshalb gescheitert ist, weil es das falsche Tool gab.
Nee, das scheitert immer an den Menschen.
Leider ja.
Christoph, wir könnten jetzt, glaube ich, da noch viel tiefer gehen im Sinne der Zeit des Podcasts. Ja, müssen wir so ein bisschen zum Wrap-up kommen. Vielen Dank, dass du uns sehr tief in sehr, sehr unterschiedliche Aspekte des Themas Steuern und Digital und Tools genommen hast, dass du uns auch nochmal diesen sehr offenen Einblick in das Transformationsthema gegeben hast. Wenn du so ein bisschen zurückdenkst, was wir in der letzten halben Stunde diskutiert haben, was würdest du sagen, sind vielleicht so drei Key Takeaways, drei Dinge zum in Anführungszeichen mitnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, das erste wäre, wenn ich auf die private Steuererklärung schaue, wäre das erstmal ein Appell von mir, keine Angst davor zu haben, denn heute gibt es diverse Möglichkeiten, sich in seiner privaten Steuererklärung unterstützen zu lassen. Man braucht nicht mehr die Formulare, sondern es gibt alle möglichen Arten von Hilfen von uns und von anderen, die einen weiterbringen. Und da drin sind dann auch echte Tipps und Tricks, wie man für sich selbst auch das Beste rausholen kann. Das wäre so Teil 1. Teil 2, Achtung, es kommt die E-Rechnung. Und sie wird kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie sie wirken wird. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich damit aktiv auseinanderzusetzen, auch mit dem Steuerberater sich hinzusetzen und zu sagen, was muss ich denn dafür tun? Ich bin selbstständig, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn das wird die Art und Weise verändern, wie man als Unternehmen arbeitet, aber auch wie der Steuerberater mit den Mandanten arbeitet. Und das dritte war unser kurzer Exkurs in die Transformation. Da wäre mein Takeaway zu sagen, ja, Tools sind wichtig und Strukturen sind wichtig, aber wenn ich wirklich will, dass sich etwas ändert, dann muss ich es erreichen, dass diejenigen, die in meinem Team sind, meine Ziele und die Vision mittragen und diesen Weg auch gehen wollen. Dann wird's was, nur über Tools, nur über Anweisungen, nur über Strukturen wird es höchstwahrscheinlich nichts.
Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung und ich glaube für diese sehr, sehr klar verständlichen und auch umsetzbaren Hilfestellungen. Hast du zum Abschluss für uns noch ein Buch oder einen Podcast zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Ja, ein Buch habe ich. Ein Buch, das ich mehrfach gelesen habe, als es um das Thema Wandel ging. Das ist von Chip und Dan Heath und heißt auf Englisch How to Change When Change is Hard oder der Obertitel ist Switch. Das war für mich erstmal so ein Aha-Moment zu verstehen, aha, wo sind denn die Hebel, die man gehen kann, wenn man einen Wandel gestaltet? Aber auch ein paar praktische Beispiele, die so ein bisschen meine Kreativität angestoßen haben. Was kann man denn tun, um genau das umzusetzen, was die beiden, die das Buch geschrieben haben, auch empfehlen? Also Switch, How to Change When Change is Hard.
Vielen Dank für den Tipp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden das Buch für Sie natürlich in den Shownotes verlinken und genauso auch den Link zu Christoph Schmidt geben und zu den Steuertipps. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für die Einblicke und für die Zeit und für eine sehr spannende Diskussion heute.
Vielen Dank, Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.